Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Ich spreche die Predigt auf am Palmsonntag. Dieser Sonntag hat seinen Namen von dem Evangelium. Wir denken an den Einzug Jesu in Jerusalem, wo die Menschen ihn begeistert begrüßen, mit Palmzweigen in den Händen. Sie rufen: Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Worte aus Psalm 118. Hosianna bedeutet: Herr, hilf. Herr, hilf. Ja, dazu war Jesus gekommen, zu helfen. Aber die Menschen damals hofften auf eine andere Hilfe als die, die Jesus zunächst bringen wollte. Sie hofften auf das messianische Friedensreich, einen leiblichen, irdischen Segen. Aber vor dem leiblichen Segen steht der geistliche Segen einer Erneuerung unseres inneren Menschen. Daraus wird dann auch der leibliche Segen erwachsen. So ist die Reihenfolge. Es geht von innen nach außen. Es fängt im Geist an und ergreift dann das ganze Leben. Die Leute riefen: Herr, hilf! Und Jesus half. Unser Wochenspruch sagt: Der Menschensohn muss erhöht werden, so spricht das Johannesevangelium von der Kreuzigung Jesu. Er muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus kam zu helfen. Er verhilft uns zu dem geistlichen Segen, den kein anderer uns bieten kann. Er hat sein eigenes irdisches Leben gering geachtet und hingegeben, damit wir in den Genuss dieser geistlichen Güter kommen. Wenn wir beten: Herr, hilf, dann haben wir dabei auch oft ganz leibliche, konkrete, irdische Vorstellungen und Wünsche. Manches Mal werden die enttäuscht, aber wir sollten es nicht vergessen. Jesus gab sein Leben, damit wir geistlichen Segen empfangen, Vergebung, Kindschaft und ein ewiges Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Wir beten mit Worten aus Psalm 69. Dieser Psalm beginnt auch mit dem Ruf: Gott, hilf mir. Gott, hilf mir.
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe.
Die mir ohne Ursache Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig.
Denn um deinetwillen trage ich Schmach. Mein Angesicht ist voller Schande.
Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.
Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst.
Doch ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Die Elenden sehen es und freuen sich.
Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf. Allmächtiger, barmherziger Vater, du bist ein Gott, der uns sieht. Anfang und Ende unseres irdischen Lebens und alle Tage dazwischen. Du weißt, was wir wirklich brauchen und wirst es uns nicht verwehren. Darum geben wir deinem Namen Ehre, denn du verdienst unser Lob. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen keinem Zweifel Raum geben, der Versuchung widerstehen und Jesus nachfolgen. Worte und Taten sollen bezeugen, dass wir zu dir gehören. aber wir vermögen das nicht aus eigener Kraft. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum rufen wir in seinem Namen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Amen. Ich lese den Predigtext aus Johannes 19, den Abschnitt 1 bis 16 in Auszügen. Da ließ Pilatus Jesus geißeln, und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, »Sei gegrüßt, König der Juden!« und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, »Seht, ich bringe ihn euch, dass ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde.« Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sagte zu ihnen, »Seht, was für ein Mensch!« Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie, »Kreuzige ihn!« Da sagte Pilatus zu ihnen, »Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.« Da antworteten sie ihm, »Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.« Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder hinein ins Prätorium und sagte zu Jesus, »Woher bist du?« Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Von da an suchte Pilatus, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, »Lässt du ihn frei, bist du des Kaisers Freund nicht?« Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus das hörte, sagte er zu ihnen: Sehet euren König. Aber sie schrien: Weg mit dem, kreuzige ihn. Da fragte Pilatus: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Darauf überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext malt uns eine Schreckensszene nach der anderen vor die Augen. Zuerst Pilatus ließ Jesus geißeln. Das grauenvolle Bild zeigt Jesus an die Martersäule hochgezogen und rohe Soldaten, die die Geißel schwenken und ihren Spaß dabei haben. Die Geißel bestand aus Riemen mit eingeflochtenen Eisenstücken und Knochensplittern. Nach einigen Schlägen war der Rücken aufgerissen und blutüberströmt. Die stumpfen Henker, die das ausführen, sind das eine. Ja, so können Menschen sein. Aber der gebildete Pilatus, er hat es befohlen, obwohl er wusste, dass Jesus kein Aufrührer war. Und so offenbart die Geißel uns zuerst einmal vor allem das Herz des Menschen. Warum hat der Mensch überhaupt eine Geißel erfunden? Und die Geißel ist nicht das einzig Abgründige, was Menschen ersonnen haben, um andere zu quälen. Hinter den Befehlsempfängern, die in Ausübung ihrer sogenannten Pflicht dann abstumpfen und total entmenschlichen, da stehen die Auftraggeber, die sich zwar die Hände selbst nicht schmutzig machen, aber sehr wohl wissen, was ihre Befehle bedeuten. Das Herz des Menschen ist ein dunkler Abgrund und die Geißel offenbart es. Der Dichter und Humanist Schiller hat Unrecht mit seinem kleinen Verslein. Das Schöne Wahre, es ist nicht draußen, da sucht es der Tor. Es ist in dir, du bringst es ewig hervor. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ein Tor ist, wer das Schreckliche und Böse draußen sucht bei den anderen oder bei den Umständen. Aber das Böse ist in uns. Und diese Geschichte beweist es und die Geschichte der Menschen, wie sie weitergeht, beweist es. Unsere Geschichte im Besonderen beweist es. Wie viele rührige Familienväter waren zugleich Bestien, zu allen Gräueln fähig, sodass die Nachwelt fassungslos dasteht und fragt, wie konnte das geschehen? Ja, es kann immer geschehen, weil in jedes Menschenherz das Potenzial dafür steckt. Und es kann leicht geweckt werden. Erschreckend, dass gerade im humanistisch so gebildeten Deutschland die bis dahin größten Verbrechen geplant und durchgeführt wurden. Und wo waren die Richter und Ärzte, die es besser wissen mussten, die Lehrer und vor allem auch, wo waren die Pfarrer, die es erst recht hätten besser wissen müssen? Auch in kommunistischen Gefängnissen wurde schrecklich misshandelt und wird in China und Korea noch misshandelt. In Nordkorea. Der Traum vom guten Menschen, er wurde schon sehr oft zum Albtraum, weil der Mensch eben zu allem fähig ist. Und wo waren die guten Menschen? Die Gebildeten, die es vielleicht hätten aufhalten können? Das Unrecht, die Gräuel? Vielleicht suchten sie ja das Schöne und Wahre, von dem Schiller schreibt, tief in sich, aber da war es nicht, sondern da waren Feigheit und Schwimmen mit dem Strom. Um die Opfer wusste man wohl, aber alle Mechanismen der Verdrängung funktionierten. Auch das ist ein typisches Beispiel der Misere, in die der Mensch geraten ist. Er kann sich so wunderbar selbst betrügen. Diesem Selbstbetrug erlag auch Pilatus, wie die Geschichte zeigt. Matthäus berichtet uns ja von der albernen Demonstration seiner Unschuld. Er wusch sich die Hände vor dem Volk. Und gerade damit aber spricht er sich eigentlich selbst schuldig, denn nun weiß jeder, dass er wissentlich einen Unschuldigen zum Tode verurteilte. Auch das ist typisch für den Menschen. Hinter den Beteuerungen unserer Rechtschaffenheit liegt oft ein angeschlagenes Gewissen und unsere Worte zeugen unbewusst gegen uns und rechtfertigen uns eben nicht. Ich will darauf später noch einmal zurückkommen. Für Pilatus wäre es viel, viel besser gewesen, Jesus einfach freizusprechen. Aber das konnte er nicht, denn da draußen tobte das Volk, dessen Obere provozierten. Wenn du diesen freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Dieser Vorwurf saß. Da musste Pilatus wirklich um seinen Ruf fürchten und um seine Karriere. Ein Aufstand, den er verhindern könnte, das wäre sein politischer Ruin. Einen Angeklagten freizusprechen, der von anderen des Aufstandes angeklagt war, ja, das hätte ihm eventuell vielleicht sogar den Kopf kosten können. Und nun fürchtete sich Pilatus. Aber er fürchtete sich vor beiden Seiten. Jesus zog ihn unheimlich an. Man sagte ihm, dieser habe den Anspruch erhoben, Gottes Sohn zu sein. Jesus selbst hatte zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit wem hatte Pilatus es hier zu tun? Pilatus fragt, woher bist du? Jesus antwortet ihm nicht mehr, denn es ist schon alles gesagt. Jesus hatte ihm gesagt, du hättest gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben, also von Gott, gegeben wäre. Ja, Pilatus stand in großer Verantwortung. Sie war ihm übertragen, Macht freizusprechen oder zu verurteilen. Eine große Verantwortungslast, das spürte er wohl auch. Aber auf der anderen Seite standen die, die den Tod Jesu forderten. Auch sie waren zu fürchten in gewisser Hinsicht. Was nun, was sollte er tun? Da ließ Pilatus Jesus erst einmal geißeln. Schrecklich. Er suchte einfach einen Mittelweg zwischen Freispruch und Todesurteil. Also ist diese Geißelung Ausdruck einer schlimmen Unentschiedenheit. Sie zeigt uns ein Herz, das Sympathie für Jesus hat, aber dass es sich zugleich nicht mit der Welt verderben will. Bis heute gleichen viele Menschen darin dem Pilatus. Jakobus schreibt zu Recht in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 4, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und nun wurde Pilatus ein trauriges Beispiel dafür, dass Jakobus recht hat. Denn zuletzt musste er gegen sein Gewissen handeln und Jesus dem Tod übergeben, weil er es sich mit den anderen nicht verderben wollte, meinte es sich nicht mit ihnen verderben zu können, um seiner Karriere, um seines Ansehens und Rufes willen. Ja, so geht es allen, die keine klare Position beziehen wollen, weil die Meinung der anderen sie leitet. Geholfen hat das Pilatus allerdings nichts. 6 Jahre nach der Kreuzigung Jesu musste er wegen eines Aufstandes das Land verlassen und sich in Rom verantworten, und dort verlieren sich seine Spuren. Antike Quellen berichten allerdings, er habe sich dann unter Kaiser Caligula umgebracht. Nun schauen wir uns noch die Szene an, von der uns Matthäus berichtet. Da steht Pilatus neben Jesus und zwischen beiden ist eine unheimliche Kluft. Und Ausdruck dafür ist die kleine Waschschüssel, die er sich hatte bringen lassen, seine Unschuld zu demonstrieren. Pilatus, er war ein Vertreter jener Gnadenlosigkeit, die in der Welt regiert. Eine Welt, in der jeder seinen Vorteil sucht und jeder Recht haben will, wo zugleich aber auch jeder jeden beschuldigt. Pilatus vertrat Rom, die Weltmacht, ein brutales Reich, das Völker unterwarf und Menschen zu Sklaven machte und jeden Widerstand gnadenlos niederwarf mit zigtausenden Toten. Jesus dagegen war in seinem Leben und Handeln ein Ausdruck der Gnade und Barmherzigkeit. Er verdammte niemandem. Er heilte viele und er gab denen ihre Würde zurück, die sie in der gnadenlosen Welt verloren hatten. Jesus ist der König in diesem Reich der Gnade. Wisst ihr, wie man dort hineinkommt? Ins Reich der Gnade? Man macht es wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis, das Jesus erzählte. Der ging zu seinem Vater zurück und sagte, ich habe gesündigt. Geh zu Jesus und sage, ich habe gesündigt. Und Jesus wird antworten, ich habe deine Sünde getragen. Bleibe bei mir und lerne von meiner Gnade zu leben. Aber da steht nun Pilatus und hat seine alberne Schüssel. Sie markiert eine unsichtbare, schreckliche, reale Grenze. Er wäscht seine Hände und erklärt feierlich seine Unschuld. Und auf seiner Seite stehen bis heute Millionen, die mit ihm sich selbst die Hände waschen und sagen, ich bin unschuldig. Was für ein Irrtum. Ich habe die wichtigsten Predigtgedanken aus dem Buch Gegenstände der Passion von Wilhelm Busch übernommen. Ich schließe mit einem Zitat daraus. O ihr Selbstgerechten, die ihr das Wort Sünder lächerlich findet oder altmodisch, die ihr euch für gerecht haltet und meint, des Opfers Jesu nicht zu bedürfen, die ihr euch mit Pilatus ans Waschbecken drängt und mit eurer eigenen Gerechtigkeit prahlt, wir beneiden euch nicht. Ja, so sehe ich das auch. Ich will mich nicht selber reinwaschen. Ich will mich waschen lassen von Jesus, der die gestaltgewordene Gnade Gottes ist, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Gelobet seist du, Jesu Christus, du